wir nehmen das oft als sehr unangenehm natürlich wahr in unserer eigenen menschlichen Erfahrung, dass wir uns gefühlt zerrissen fühlen. Also auf der einen Seite doch schon so, aber auf der anderen Seite ist ja das noch. Ne? Auf der einen Seite fühlt man sich ja schon oft auch wirklich verbunden, zumindest in bestimmten Momenten, und dann fühlt man sich wieder so total allein und total von allen guten Geistern und Menschen verlassen. Ne? Und das ist eigentlich so dieser spannende Punkt, wo ich sage, ja, und das, glaube ich, zeigt eigentlich ganz besonders, dass du auf diesem Weg bist, weil du musst das eine nicht verlieren, um das andere zu sein. Schau dir, die Raupe muss nicht sterben, um ein Schmetterling zu werden. Sie ist immer noch ein Teil des Schmetterlings sozusagen. Und so darfst du deinen Zweifel und deine Zerrissenheit oder deine Ängste und dein Minderwertigkeitskomplex und was weiß ich alles und deine Vorwürfe, darfst du alle mitnehmen, sozusagen sind alle Teil des Gepäcks.
Ihr Lieben, eine neue Folge im Einfach die Podcast, und heute geht es mit der Zielrichtung, ganz viel Tiefgang für euch herauszuarbeiten in diese neue Folge. Natürlich wegen dem Namen des Podcasts, aber auch wegen meinem Gast, den ich heute habe. Wir haben vor vielen Jahren, ich denke mal, es dürften so 2-3 Jahre her sein, bin mir schon gar nicht mehr so sicher, die Zeit ist so schnell vergangen, schon mal eine Folge aufgenommen gehabt. Und ja, Steffen und ich, wir haben gar nicht so viel Kontakt gehabt jetzt in den letzten 12, 16 Monaten, weil wir sehr viel mit unserem Leben und unseren Themen beschäftigt waren. Ich bewundere Steffens Reise sehr über all die Jahre. Steffen ist sehr erfolgreich als Keynote-Speaker, schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs, und natürlich auch als Coach und als Ausbilder, hat eine Riesenakademie aufgebaut. Und was ich an ihm so schätze, ist, dass er nicht nur Persönlichkeitsentwicklung mit Substanz macht, sondern auch mit Tiefgang und selber ein sehr tiefer Mensch ist. Ich kann mich noch erinnern, Steffen, als du damals deinen Podcast umgenannt hast oder so, hattest du so einen Facebook-Post gemacht, und darauf bin ich so angesprungen, wo du gesagt hast, so, ich möchte nicht mehr an dieser Oberflächlichkeit, das geht mir alles auf die Nerven, und ich will jetzt endlich mal Substanz und in die Tiefe, und ich ändere alles. So, ja, irgendwie so ist es bei mir hängen geblieben zumindest, und deswegen freue mich sehr, dich heute im Podcast wieder zu haben, ein bisschen abzudaten und zu sprechen. Herzlich willkommen, Steffen Kirchner.
Danke dir, Christian. Ja, schön. Man ist manchmal mit guten Leuten vielleicht nicht so oft in Kontakt, aber wenn man in Kontakt ist, verbunden ist man ja trotzdem. Ja. Aber wenn man in Kontakt ist, ist es umso schöner, umso tiefer, und das schätze ich bei dir ja auch. Deswegen, ich freue mich, dass wir wieder hier jetzt in Kontakt sind, ja.
Das ist wundervoll. Wir haben ja auch ein bisschen so gemeinsame Freunde, so ein paar zumindest so, ja, die uns immer wieder verbinden, und dann kriege ich einen Anruf, hey, du musst mit dem Steffen sprechen, da passiert gerade ganz viel und keine Ahnung, ja, und bei dir passiert auch viel und so. Kannst du dich noch erinnern an den Moment damals, als du so für dich entschieden hast, so, ey, ich denke mal, du hast schon immer schon gemerkt, so eine Tiefe ist etwas, was dich auch begleitet, nicht nur in deiner Arbeit, sondern als Mensch, aber wo du so gemerkt hast, so, ich will das auch mehr zeigen oder nach außen tragen mit dieser Botschaft?
Also bei mir war es so, dass es nicht so einen Schlüsselmoment jetzt gab, wo ich sage, so in dem Moment war es mir klar, sondern es ist bei mir, und das ist bei mir oft so, dass das sozusagen so in Schichten kommt. Ne? Also es klingelt sozusagen schon irgendwas an, so nach dem Motto, ob das jetzt alles so richtig ist, wie wir das bisher machen. Vielleicht hat das ja auch so seine Zeit. Das heißt, es kommt so ein leiser, vielleicht am Anfang noch kein Zweifel, aber am Anfang so ein bisschen, so, man wird ein bisschen müde, das Feuer wird ein bisschen kleiner. Man ist immer noch fein mit dem, was man tut, man steht auch immer noch dahinter, aber man merkt irgendwo so eine Art Produktlebenszyklus. Ne? Es hat so alles seine Zeit. Und bei mir war es dann auch so, dass dann irgendwann Zweifel kamen und ich mich dann irgendwann auch an den Themen, die ich präsentiert habe, und an der Art, wie wir auch nach außen aufgetreten sind, ehrlich gesagt selber ein bisschen dran gelangweilt habe. Weil ich selber für mich schon lange in ganz anderen Themenbereichen unterwegs war und ich dann immer ganz viele Ausreden gefunden hatte, warum man jetzt zum Beispiel das Thema Spiritualität vielleicht noch nicht groß auf eine Bühne bringt oder in einen Podcast bringt, weil natürlich ja die Gesellschaft ist ja noch nicht bereit, die Community ist noch nicht bereit, bla bla bla. Und das ist natürlich alles Quatsch, ne? Weil die Leute hatten schon lange nachgefragt nach genau diesen Themen. Wenn ich mal so ein kleines bisschen was in dem Bereich gemacht habe, sind die Leute total drauf angesprungen. Und es waren nicht die Leute, die nicht bereit waren. Ich war noch nicht bereit damals. Ne? Mhm. Und dann irgendwann ist halt der Punkt, wo du das mal auch, ja, wo du deine ganzen Ausreden sozusagen so zusammenbröseln und du sagen musst, ja, hey, der Einzige, an dem es scheitert, bist du noch selber an der Stelle, weil du selber glaubst, dass du das vielleicht noch nicht erzählen kannst oder weil du es noch nicht bist oder weil du das Gefühl hast, du bist noch nicht perfekt oder bist ja selber noch ein Schüler und was sollst du jetzt da lehren dazu. Und das ist dann so dieser Prozess, wo ich dann in Schichten mich irgendwann auch getraut habe, da hinzuschauen und dann irgendwann auch zu sagen, so, okay, jetzt wird es Zeit, was nicht was Neues zu machen, aber das Alte zu würdigen, das auch mitzunehmen, aber eben in etwas Größeres, Neues sozusagen zu integrieren. Und das ist dann passiert. Das ist
total spannend, weil wir haben jetzt gerade ein Vorgespräch gehabt, wir haben fast eine Dreiviertelstunde gesprochen über viele Dinge, die da draußen gerade passieren und die in unserer Branche passieren und die unternehmerisch vielleicht passiert sind. Und wir sind wieder in so einem Prozess von Erneuerung und so. Ja. Das, worüber du sprichst, glaube ich, so 3-4 Jahre her, ich weiß nicht genau, vielleicht schon ein bisschen länger. Das heißt, es gibt immer wieder diese Zyklen, wo das eintrifft. Ja? Also das Alte zu verlassen und in das Neue zu gehen. Und wenn ich so diesen Gesamtkontext nehme gerade, ist es für mich auch nicht nur, was jetzt die Branche angeht oder so, sondern insgesamt befinden wir uns in einem riesen Transformationsshift, ja, von, ich spreche immer gerne über alte Zeit und neue Zeit, und ich habe eine Zeit lang gedacht, okay, alte Zeit ist dann irgendwann vorbei und dann ist die neue Zeit da, aber es gibt halt diesen krassen Übergangs, diesen Space, diesen Raum, in dem irgendwie das Alte noch nicht weg ist, aber das Neue auch noch nicht da, und es ist so ein Misch. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, was die Menschen überfordert gerade. Nimmst du das selber auch so wahr?
Ja, es gibt ja diesen Spruch, Chaos ist die Vorstufe von einer neuen Ordnung. Und genauso ist es auch, dass praktisch eine alte Ordnung sich dann nach und nach auflöst. Ich glaube, das sehen wir ja auch gesellschaftlich, ne? Also alle Systeme, also ich möchte wirklich sagen, alle Systeme, die wir zumindest mal hier im deutschsprachigen Raum kennen, vom Geldsystem, das Bankensystem, das Wirtschaftssystem, das Rentensystem, das Gesundheitssystem, das Steuersystem, das Bildungssystem und Gesundheitssystem, alles hat ja so irgendwo auch seinen Wert und seinen Bestand auch gehabt, aber wir sehen ja, dass alles anfängt zu bröckeln. Ne? Mhm. Und jetzt sind wir genau in diesem Space, wie du sagst, ne? Und dieser Space, diese Übergangsphase sozusagen, wo sich das Alte noch nicht abgeschafft, aber das Neue auch noch nicht richtig entwickelt hat, das nennen wir halt Chaos. Und das ist genau das, was viele Leute, glaube ich, auch jetzt auf ihrem spirituellen Prozess immer gerne ausklammern möchten. Mhm. Weil es praktisch immer so dieses, ich glaube, ein Problem ist wirklich, dass die Leute vieles machen um zu. Also dieses um zu ist so eine, wirklich eine Form von geistiger Krankheit aus meiner Sicht, wenn ich das mal so hart sagen darf, weil sogar in der spirituellen Arbeit machen die Leute vieles um zu. Ja. Also sie meditieren nicht um zu meditieren, sondern um zu, also um ruhiger zu werden, um balancierter zu sein, um erleuchtet zu werden, um zu. Und da kommen dann so viele Erwartungen und so ein Leistungsanspruch natürlich auch, ja, ins Spiel, wo wir dann sozusagen das Gegenteil dessen, wofür wir es ja eigentlich machen, ja, also das Umzu, das Ziel, eben nicht mehr akzeptieren, weil wir sagen, jetzt meditiere ich schon so lange, jetzt gehe ich doch schon nach innen, jetzt mache ich doch innere Kindarbeit, jetzt mache ich schon dieses, jenes Arbeit an meinen Themen, jetzt ist mein Leben immer noch chaotisch. Ja, und das ist eben wie in der Meditation auch, wenn du viele Gedanken hast und es ist Kirmes im Kopf, dann ist es nicht die Abwesenheit der Meditation, sondern ein Bestandteil der Meditation. Es gehört eben dazu, es ist ein Effekt der Meditation, dass sich eben diese Energien auf der Ebene dann halt lösen und irgendwo zeigen müssen. Das heißt, die Dinge kommen an die Oberfläche, und es gibt keine, wenn man jetzt mal von generellen Grundkräften im Leben oder im Universum ausgeht, auf der einen Seite vielleicht die erschaffende, kreierende Kraft, auf der anderen Seite die auflösende und zerstörerische Kraft. Es gibt halt keine Entwicklung ohne Auflösung. Es gibt kein Kreieren ohne Zerstören. Mhm. Sogar wenn du ein Samenkörnchen pflanzen willst, wenn du das auf die Erde wirfst, sogar die Oberfläche der Erde muss ja irgendwann brechen und muss ein bisschen kaputt gehen, damit das Samenkörnchen irgendwann sich einnisten kann, sozusagen. Und auch das Samenkörnchen selber, die Schale, muss irgendwann ja zerstört werden, muss sich auflösen, damit das, was drin ist, praktisch dann raussprießen kann. Und so bedingt sich beides gegenseitig an der Stelle. Und deswegen ist eben diese chaotische Phase, diese Übergangsphase, eigentlich eine Art Geburtsphase. Mhm. Und ich glaube, wenn man das für sich einfach bewusst macht, dann kann man auch mehr in die Akzeptanz und die Annahme von dem gehen, wo wir jetzt da einfach gerade sind oder wo vielleicht der eine oder andere jetzt in seinem Leben gerade steht. Das heißt nicht, dass du was falsch machst, sondern es heißt, dass du voll auf dem Weg bist.
Ich finde es wundervoll, wie du das alles zusammenbringst. Wenn man das so betrachtet, gehören diese Phasen, glaube ich, immer zum Leben dazu. Es gibt immer Übergangsphasen, es gibt immer Altes, was geht, Neues, was kommt, Trennung, Zusammenführung und so weiter. Ich glaube, was das Besondere an der Phase jetzt gerade ist, dass es halt in so einem Kollektiv stattfindet, in so einer Ganzheit. Und nicht nur in einem gesellschaftlichen Kollektiv, sondern wirklich auch Ich meine, unsere Erde braucht Heilung. Ja? Also wenn wir mal da anfangen, in diesem Riesenkontext. Ja? Und deswegen, manche Menschen fragen sich vielleicht manchmal auch so gerade sowas, warum ist es bei mir gerade so? Und finden gar nicht so richtig die Gründe, weil sie halt nicht dann den Kontext erweitern und sagen, ah, warte mal, ich bin ja Teil von dem Ganzen. Und wenn das Ganze krankt, dann irgendwie habe ich auch eine Aufgabe da drin. Ja? Und das ist spannend, weil ja, manchmal fehlt so ein bisschen die Orientierung, glaube ich, in dieser krassen Chaosphase. Was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Und, und dann kommen die Leute und sagen, ja, warum muss mir das denn passieren? Und warum ich? Und so weiter. Das, vielleicht hat es gar nichts direkt mit dir zu tun, aber du hast dir irgendwann ausgesucht, zu dieser Zeit auf dieser Erde zu sein. Vielleicht hat es doch was mit dir zu tun.
Also, ja, genau. Ich habe ja einen wunderbaren Mentor mit dem Kurt Tepperwein schon seit über 20 Jahren und den habe ich irgendwann mal gefragt, das ist schon ein paar Jahre her, und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, habe ich gesagt, wenn doch eh alles gut ist, ne, und wenn es in der Welt nichts zu verbessern gibt, ja, und alles ist ja schon in Ordnung und so weiter, mit seinen damals knapp 90 Jahren habe ich gesagt, ja, warum hilfst du dann immer noch jeden Tag Menschen? Ja? Warum bist du immer noch jeden Tag im Zoom oder sonst irgendwo und unterstützt Menschen und tust und machst und hilfst? Warum hilfst du denn den anderen dann immer? Und dann guckte der so und dann hat er gesagt, es gibt keine anderen. Und dann hat er gedacht, wie? Hat er gesagt, es gibt keine anderen. Ich helfe nicht anderen. Das ist alles ein Verein, würde ich jetzt mal sagen, sozusagen. Ne? Und zwar eben nicht nur die Menschen, sondern alles Leben, alles Lebendige ist ein Verein, sozusagen. Und ich glaube, dass so ein großer Bestandteil des Leids in unserer Welt und vielleicht auch in unserem Leben dieses Prinzip der Entgrenzung ist oder der Entfremdung. Ich glaube, wir sind sehr entfremdet. Wir sind entfremdet von der Natur. Wir sind entfremdet von den Tieren, sonst würde man teilweise das nicht zulassen, was da passiert. Wir sind entfremdet voneinander und Corona hat uns da nicht geholfen, sage ich jetzt mal, was da so passiert ist. Und wir sind auch entfremdet manchmal von uns selbst, habe ich den Eindruck. Ne? Und wenn ich nicht weiß, wer ich bin und mich nicht selber fühlen kann, ist es auch super schwer, empathisch zu sein für andere, weil es keine Nächstenliebe ohne Selbstliebe gibt am Ende des Tages. Ne? Und diese Entfremdung, dass wir also praktisch separieren und uns nicht mehr als ein Teil des Gesamten wahrnehmen, ja, weil das nicht mehr Teil unserer Erfahrung ist, führt das eben genau zu dem Prinzip, was du jetzt besprochen hast. Ne? Ich glaube, deswegen ist diese Arbeit auch von dir halt so wichtig, Menschen wieder, und wenn es einfach mal nur eine halbe Minute ist, es ist völlig egal, aber wieder diese Referenzerfahrung zu geben, du bist Teil eines Größeren, einer Gesamtheit, also der einzigen Gesamtheit, die es gibt. Und diese Erfahrung kann unheimlich heilsam sein, auch wenn ich natürlich im Alltag dann mit meinem Ego und diesen ganzen Aspekten durchaus einen Unterschied sehe zwischen deinem Körper und meinem Körper. Natürlich sind es zwei verschiedene Dinge, aber es sind halt zwei Wellen im Ozean. Aber es ist trotzdem halt ein Ozean. Ne?
Das ist gerade, du droppst hier einen nach dem anderen. Ich weiß gar nicht, wo ich da, ich kann mir jetzt gar nicht alles merken, wo ich ansetzen will. Das ist total großartig, super schön zu sehen, wie du auch mit der Arbeit verbunden bist. Ich habe einen Mentor, von dem ich viel gelernt habe, habe ihn nie kennengelernt, einfach ein virtueller Mentor, mit dem ich viel gearbeitet habe, der hat diesen sogenannten Diamond Approach entwickelt. Da geht es um Essenzarbeit, da geht es um die Arbeit hin zu deiner wahren Natur, hat mich gerade sehr daran erinnert. Und er hat gesagt, dass du diese Arbeit und diesen Weg gar nicht gehst, um etwas zu erreichen, sondern wenn du wirklich auf diesem Weg bist, gehst du ihn einfach daher, weil es dich ruft, ja, weil du merkst so, okay, und ich glaube, das ist das, was wir dann ja irgendwann auch lernen dürfen. Wir starten immer irgendwie aus einem Bedürfnis heraus, wir wollen irgendwo weg oder wollen irgendwo hin und so weiter, und dann irgendwann merken wir, ah, Moment mal, vielleicht geht es gar nicht um diese initiale, um diesen initialen Punkt, der es ausgelöst hat, sondern da drin ist so viel mehr. Und dann betrittst du dieses Meer von innerem Reichtum, von Fülle und der Erkenntnis, dass alle eins sind. Was glaubst du, ich weiß nicht, ich finde das so spannend, weil irgendwann geht es ja darum, die Tiefe vielleicht auch ein bisschen mehr in die Breite zu bringen. Das ist ja das, was wir erleben gerade auch. Braucht es einen, ich sag mal, kritischen Punkt an Menschen in der Quantität, um ja, große Heilungsprozesse hervorzurufen, auch auf unserer Erde? Und wenn ja, wo liegt der? Und wenn du ihn benennen kannst, wie weit sind wir davon weg? Ich weiß nicht, ob du die Frage greifen kannst. Aber
ja. Es gibt den sogenannten Maharishi-Effekt. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Also Maharishi Mahesh Yogi war also der Begründer der transzendentalen Meditation. Und bei dem gibt es ja dann auch verschiedene Stufen sozusagen, von dem wie er Leute danach ausgebildet hat, verschiedene Meditationstechniken. Und dann kam irgendwann dieser Effekt, der wohl gemessen wurde an mehreren Stellen, anscheinend wohl auch wissenschaftlich ganz gut belegt. Und was die gemacht haben, ist, die haben praktisch mehrere tausend Leute sozusagen, also er ging immer von 1% der Menschen aus. Wenn 1% der Menschen sozusagen von einer Stadt, ne, also wenn das jetzt eine Stadt war mit 1 Million, ja, dann wären das 10.000 Leute gewesen. Und da hat er knapp 10.000 Leute praktisch in dieser Stadt versammelt, in riesigen Hallen, also Meditierende. Und dann haben die praktisch einfach wirklich dauerhaft durchmeditiert, ne, also viele, viele Stunden in der Gruppe kollektiv. Und daraus ergibt sich ja dann ein Kohärenzfeld. Mhm. Und dann haben die eben gemessen tatsächlich, was passiert in dieser Stadt, also im Sinne von Kriminalitätsrate, Einbrüche, Todesfälle etc., Verkehrsunfälle und so weiter. Also war immer auch mit der Polizei und den örtlichen Behörden sozusagen auch kommuniziert. Und das wurde an vielen Stellen in der Welt gemacht. Man kann das auch alles im Internet nachlesen, in verschiedenen Städten in Amerika, in England, in Kriegsgebieten, im Libanon, soweit ich weiß, damals wurde das gemacht. Und es war wirklich erstaunlich, dass also wirklich unisono diese Krankheitsraten, die Unfälle, die Kriminalität sozusagen, also wirklich massiv runterging. Also von dem her, Teil 1 der Antwort wäre sozusagen, laut Maharishi-Effekt, 1%. Mhm. Ja. Er hat dann das sogar irgendwann quadriert, hat gesagt, die Quadratwurzel von 1% bei Leuten, die bei ihm dieses City-Programm sozusagen gemacht hatten. Das ist ein fortgeschrittenes Programm, da waren es dann eben weniger. Aber ich sag mal, das sind die wenigsten Leute. Aber ich glaube, wenn wir so roundabout 1% der Menschheit dahin kriegen könnten, dann hätte das einen Feldeffekt. Gibt ja auch von, mir ist der Name gerade entfallen, aber es gibt dieses Buch Der Weltgeist, da wo es dann um dieses Global Consciousness Project ging, das ja immer noch läuft mit diesen ganzen Maschinen, die das dann überall immer diese Bewusstseinsebenen und auch die Ausschläge praktisch messen, wo man ja auch feststellt, wenn eine gewisse Anzahl von Menschen eine mitfühlende Emotion hat, das ist sehr wichtig, weil bei zum Beispiel Fußball-Weltmeisterschaften, die ja auch sehr viele Menschen ja bewegt, ja auch Milliarden von Leute, gibt es diese Ausschläge nicht, die da gemessen werden bei dem Projekt. Aber wenn sowas passiert wie Notre Dame, das abgebrannt ist, oder natürlich 9-11 zum Beispiel wurde gemessen und, also Dinge da, wo wirklich Leute ins Mitgefühl und oft leider halt auch ins Mitleid gehen, also oft im Negativen, dann kann man diese Ausschläge messen. Also es gibt da schon die kritische Masse, aber das Spannende bei dem Maharishi-Effekt ist eigentlich, finde ich, was anderes. Die haben das gemessen und diese Zahlen gingen krass runter. Aber in dem Moment, wo die wieder aufgehört haben, gingen die Zahlen aber auch wieder hoch. Das heißt, das Projekt war ja dann irgendwann noch ein paar Wochen abgeschlossen, dann gingen die alle wieder in alle Himmelsrichtungen, sozusagen nach Hause. Und dann gingen die Zahlen ungefähr wieder aufs gleiche Niveau wie davor halt auch. Also auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen Urlaub vom Chaos. Und das, finde ich, ist eine noch viel wichtigere Botschaft, dass man das praktisch nicht delegieren kann, sondern dass es darum geht, dass möglichst viele Menschen selber auf diese, ja, sage ich jetzt mal, auf dieses Niveau oder in diese Frequenz sozusagen kommen, weil es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Menge der Leute nur, sondern eher um die Dauer.
Ja.
Und sozusagen, Meditation ist nichts mehr, was man tut. Meditation ist eine Qualität. Wenn Leute sich eine halbe Stunde, eine Stunde am Tag hinsetzen und haben dann vielleicht eine tolle Zeit, wenn sie überhaupt so toll ist, ne? Aber angenommen, es wäre so. Wenn diese Erfahrung aber doch so weit weg ist von deinem normalen Alltagsleben, wenn die Meditation weiß ist und dein Alltag ist rot, blau, schwarz, sonst irgendwas, dann ist Meditation auch eine Form von Ablenkung. Das muss man mal klar so sagen. Das heißt, es geht irgendwann darum, dass dein Leben zur Meditation wird, sozusagen. Und dass man nicht nur sitzt, die Augen zumacht und sagt, und das ist Meditation. Nee, das ist nicht Meditation. Da kannst du eine Technik machen, das kann eine Erinnerung sein, das ist wunderbar. Aber es geht um was Größeres. Es geht darum, das dauerhaft meditativ zu sein und nicht zu meditieren. Das ist keine Tätigkeit, das ist eine Qualität.
Großartig. Hat Osho übrigens vor 50 Jahren auch schon gesagt, mache dein Leben zur Meditation. Also das ist wundervoll, was du auf den Punkt bringst hier. Mir ist, also ich habe auch hier irgendwie 50 Abzweigungspunkte, die ich gerne nehmen möchte. Das ist großartig, vielen Dank. Mir ist noch eins im Kopf geblieben vorhin, als du darüber gesprochen hast, nochmal am Anfang, als du gesagt hast, ich habe immer gedacht, die Menschen sind noch nicht bereit, aber ich war noch nicht bereit. Ja. Und vielleicht wollen wir da noch mal kurz reingehen. Dieses Gefühl von, ja, diesem inneren Ruf zu folgen, im Vergleich zu, es muss etwas erst im Außen genau, keine Ahnung, irgendwie richtig sein oder die Voraussetzungen müssen genau richtig sein, bevor ich etwas anfange, bevor ich auf diesen Weg gehe. Meditation ist ja das Gleiche. Ich habe nicht so viel Zeit, ja, oder wie auch immer. Und es geht ja wirklich, wie wir gerade rausgestellt haben, um einen Quantum-Shift, um eine innere Haltung, etwas zu dir zu machen, was du bist, durch das Zurückerinnern, durch die Praxis der Meditation, damit sich die Meditation quasi verselbstständigt in dir. Also das ist ja nichts, worauf du wartest, bis irgendwie dein Leben richtig ist, sondern das ist etwas, wo du jetzt quasi reingehen kannst. Was gibst du den Leuten mit, wenn da vielleicht auch so diese Ungeduld oder dieses... Egal in welchem Bereich, egal ob es um Meditation geht, sich selbstständig machen, deiner Passion folgen und so weiter. Was sind da deine Ansätze, den Menschen das zu vermitteln?
Also wenn man mal aus der ganz materiellen oder oberflächlichen Erfolgswelt jetzt mal kommen, vielleicht manchmal kann man ja aus den oberflächlichen Welten auch was für die tieferen Welten lernen. Als ich noch Erfolgstrainer war, jetzt fange ich mal an vor dem Krieg sozusagen, dann würde ich sagen, habe ich immer den Satz gesagt, richtig gute Ziele zum Beispiel erkennst du daran, dass sie dich auf der einen Seite begeistern und auf der anderen Seite ängstigen. Ja. Und zwar gleichzeitig. Ja. Das heißt, dass du auf der einen Seite schon sagst, so, wow, okay, das wäre richtig cool, da habe ich richtig Bock drauf. Auf der anderen Seite sagst du auch, oh Gott, und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und ob ich das überhaupt hinkriege und was da alles auf mich zukommt und wie soll das überhaupt gehen, ja, und was ist, wenn das nicht klappt und so weiter und so fort. Ja. Und wenn diese zwei Emotionen sozusagen Hand in Hand gehen, dann ist aus meiner Sicht ein gutes Ziel gegeben, weil es beim Ziel ja nicht um die Zielerreichung geht, sondern um die Entwicklung sozusagen auf dem Weg zum Ziel. Und das würde ich aus der Erfolgswelt, dieses Prinzip, das dahinter steckt, würde ich das gerne übertragen, auch auf alles andere. Wir nehmen das oft als sehr unangenehm natürlich wahr in unserer eigenen menschlichen Erfahrung, dass wir uns gefühlt zerrissen fühlen. Also auf der einen Seite doch schon so, aber auf der anderen Seite ist ja das noch. Ne? Auf der einen Seite fühlt man sich ja schon oft auch wirklich verbunden, zumindest in bestimmten Momenten, und dann fühlt man sich wieder so total allein und total von allen guten Geistern und Menschen verlassen. Ne? Und das ist eigentlich so dieser spannende Punkt, wo ich sage, ja, und das, glaube ich, zeigt eigentlich ganz besonders, dass du auf diesem Weg bist, weil du musst das eine nicht verlieren, um das andere zu sein. Schau dir, die Raupe muss nicht sterben, um ein Schmetterling zu werden. Sie ist immer noch ein Teil des Schmetterlings sozusagen. Und so darfst du deinen Zweifel und deine Zerrissenheit oder deine Ängste und dein Minderwertigkeitskomplex und was weiß ich alles und deine Vorwürfe, darfst du alle mitnehmen, sozusagen sind alle Teil des Gepäcks, nur eben auf einer anderen Dimension sozusagen. Ne? Und so werden wir Menschen ja auch irgendwann erwachsen, obwohl wir unsere Kinderthemen auch noch mitschleppen. Ich muss nicht erst meine ganzen Kinderthemen in meiner Kinderseele geheilt haben, um irgendwann einen Führerschein machen zu können und als volljährig zu gelten und in diesem Leben halt als Erwachsener so zu leben. Und so sehe ich auch eine seelische Entwicklung. Was ist Spiritualität oder ein Merkmal von Spiritualität für mich ist, dass es eben alles mit einschließt. Und zwar wirklich alles und eben nichts ausschließt. Und somit eben auch die Schattenanteile mit einschließt. Ne?
100%. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung. Würde ich gerne auch ein bisschen noch drüber sprechen mit dir. Weil natürlich gerade in unserer spirituellen Welt oft, wie soll ich sagen, die schönen Seiten sehr ins Licht gestellt werden eben. Ja? Und dieses, ja, wie du über das Umzug gesprochen hast, ja, ich erlange mehr Ruhe und ich bin ausgeglichen, ich bin in meiner Mitte und dann erkenne ich meinen Sinn im Leben und dann... Keine Ahnung, komme ich vielleicht auch in Kontakt mit geistigen Welten und was auch immer, ja, welche Abzweig du in der Spiritualität auch immer nimmst. Aber worüber halt oft nicht gesprochen wird, zum Glück immer mehr, aber worüber oft nicht gesprochen wird, ist, dass der Weg dorthin ins Licht halt oft oder meistens oder immer eine Konfrontation mit den eigenen Schattenanteilen ist oder mit den Anteilen, die eben die Dunkelheit hervorrufen. Und Rumi hat mal so schön gesagt, die Wunde ist der Ort, an dem das Licht durchscheint. Ja, also das, was wir erfahren haben in unserem Leben, wo ja die schmerzhaften Punkte sind halt eben auch die, wenn wir sie nicht wegdrücken oder unterdrücken oder ignorieren, die uns ganz viel eben in dieses Zurückerinnern und in die Selbsterkenntnis bringen, wenn wir diese Arbeit eben machen, das zuzulassen, zu lernen, damit zu sein, mit der Emotion zu sein, mit dem Gefühl zu sein und die Dinge in Heilung zu bringen. Und ich würde ganz gerne vielleicht, wenn du magst, auch ein bisschen einen Ausflug machen in wenn du so willst, in deinen Prozess, also was du für dich in deinem Leben da auch meistern durftest, nicht meistern im Sinne von, ja, einfach auch in Heilung bringen durftest, um vielleicht heute auch zu sagen, hey, und so nehme ich dich wahr, wenn du mit Menschen arbeitest, ich verstehe dich, ich fühle dich, ich weiß, wie sich das anfühlt, an der Stelle zu sein, ich kann den Rahmen jetzt aber für dich halten. Du kannst den Rahmen nur halten, wenn du selber, vielleicht nicht die gleiche Erfahrung, aber selber halt eben dich mit dir auseinandergesetzt hast. Was war da so vielleicht auch auf deinem spirituellen Weg, wenn du so willst, so ausschlaggebende Punkte, wo du auch gemerkt hast, so, ja, jetzt kommt das Licht da durch, aber vorher muss ich da auf einer anderen Seite durch.
Ja, also ich glaube, vorab ist mal vielleicht wichtig zu verstehen für Menschen, ich würde jetzt mal sagen, 80% unserer Ängste haben wir geerbt. Natürlich nicht nur unsere Ängste, also hört auf, eure Eltern die ganze Zeit zu beschuldigen. Auch deine Talente hast du übrigens geerbt, die hast du auch nicht selber ausgesucht, auch deine Leidenschaften hast du geerbt und vieles mehr, Begabungen. Ja, aber ja, wir haben auch unsere Ängste, also man könnte sagen, auch unsere Schattenanteile sind in weiten Teilen geerbt. Bedeutet, wir tragen sozusagen auch bestimmte Schatten im Auftrag von anderen Seelen, wenn du so möchtest, jetzt mal an der Stelle. Und das ist auch eine Form von Gabe. Und das ist auch eine Form von Verantwortung und somit auch eine Form von Geschenk, einem Potenzial. Weil du kannst somit nämlich auch eine Erfüllung und eine Erleichterung und Befreiung erfahren für etwas, was über dich selbst, also über das Ego und die ureigensten Schattenthemen hinausgeht. Mhm. Und genau da liegt auch aus meiner Sicht zumindest oder aus meiner Erfahrung zumindest die Lösung. Schau, ich bin geboren worden von einer Mutter, die Alkoholikerin war, und zwar schon vor meiner Geburt und auch während der Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft. Also meine Mama war eine großartige, wunderbare, sehr herzliche, liebe Frau, die mich sehr geliebt hat, aber die sich selbst leider nicht geliebt hat. Und diese mangelnde Selbstliebe habe ich geerbt. Und der damit verbundene Selbstzweifel, den habe ich auch geerbt. So, das sind alles Schattenanteile und die haben sich auf unterschiedlichste Art und Weise in meinem Leben dann gezeigt. Und was da halt dann alles so dranhängt sozusagen. Ne? Also Selbstzweifel haben wir eine große Familie, sagen wir mal so. Ne? Und das habe ich dann alles geerbt und ich habe dann irgendwann, ich sag mal, wenn du den Weg deiner Seele gehst, also der Weg zu deiner Seele ist eben auch der Weg, wo du an deinen Schattenanteilen allen vorbeikommst sozusagen. Ja? Und ich habe mich dann irgendwann tatsächlich mit mir selber auch angefangen zu beschäftigen. Ich habe angefangen, Persönlichkeitsentwicklung zu machen und habe, wenn man so möchte, angefangen, Schattenarbeit zu machen an der Stelle. Und habe aber irgendwann auch für mich festgestellt, dass ich da sozusagen in der Arbeit für mich an einem Punkt war, wo ich gefühlt nicht mehr weiterkam. Also irgendwo, es gab viel Fortschritt, es sind auch Dinge in Fluss gekommen, es haben sich auch Dinge aufgelöst, aber vieles auch irgendwie nicht. Manche Dämonen haben mich gefühlt nicht verlassen. Lange Zeit nicht. Und ich habe mich immer gefragt, woran das eigentlich liegt. Und irgendwann hatte ich einen mutigen Moment auf einer Bühne bei meinem Seminar, wo ich tatsächlich dann mal eine Sache, und das war gar nicht geplant, das stand sozusagen nicht im Skript, jedenfalls nicht in meinem, die mal geteilt habe mit den Menschen, die da vor mir saßen, und habe dann mal tatsächlich meine Schattenarbeit sozusagen öffentlich gemacht und meinen Schattenprozess, und zwar den ich schon durch habe, aber den, in dem ich auch noch drin bin und wo ich noch nicht weiß, wie der nächste Schritt ist zum Beispiel oder ihn zumindest noch nicht gemacht habe. Und das Feedback darauf war unfassbar. Unfassbar. Nicht nur, weil die Leute gesagt haben, ich sehe dich, sondern auch du siehst offenbar auch mich. Also diese Connection, die entstanden ist, und bei den Menschen ist wirklich ein Schritt vorwärts gegangen. Und plötzlich habe ich gemerkt, über die Tage danach geht bei mir auch ein Schritt vorwärts. Und das ist für mich ein kleines Geheimnis gewesen, dass man sozusagen in seiner eigenen Entwicklung, in seiner eigenen Schattenarbeit, also praktisch bei der Be- und Verarbeitung seines eigenen Schmerzes, erst dann wirklich weiterkommt, wenn man den Schmerz, den man selbst erfahren hat, in den Dienst von etwas Größerem stellt. Bedeutet, dass auch andere Menschen was davon haben, dass ich schon durch einen bestimmten Schmerz gegangen bin. Weil ich diesen Schmerz nicht nur für mich durchgehe, sondern auch für andere. Für andere, die ihn selbst durchlebt haben, auch vor mir und vielleicht nicht lösen konnten. Stichwort Eltern und Familiensystem und so weiter. Aber eben auch für andere, die vielleicht jetzt auf dieser genetischen Ebene nicht mit mir verbunden sind, aber trotzdem mit mir verbunden sind auf einer anderen Ebene. Das heißt, du machst nie was nur für dich. Ja? Es gibt keine anderen an der Stelle auch wieder. Und deswegen ist ein erfülltes und glückliches und freies Leben zu führen auch keine Privatangelegenheit. Das ist eine Kollektivaufgabe. Und deswegen macht es sehr viel Sinn, auch die eigenen Schattenanteile zu teilen und auch gerne zu zeigen, wenn man das kann und möchte, wenn man an der Stufe steht, und es nicht für sich zu verstecken sozusagen, also es wieder in den Schatten zu stellen, so nach dem Motto, das mache ich jetzt erstmal nur für mich und dass das keiner wissen darf und sehen darf, wie es mir geht. Und seitdem fließt es auch in meine Arbeit so ein, und das ist eins der häufigsten Feedbacks, die ich kriege, dass die Leute sagen, wow, du zeigst dich auch verletzlich, du zeigst auch mal, wenn was nicht so läuft und so weiter. Genau, weil ich kein Guru bin. Ich bin kein Guru, kein Vorbild, kein Testimonial, kein gar nichts. Wenn mich Menschen dazu machen, ist das ihr gutes Recht, aber es ist nicht meine Absicht. Dann passiert das einfach. Ich bin ein Schüler des Lebens. Und ich gehe diesen Weg öffentlich und ich versuche, eine große Lerngruppe zu kreieren mit anderen Leuten, die auch Schülerinnen und Schüler sind. Und so lernen wir gemeinsam, und die Dinge, die ich durchlebe oder auch schon durchlebt habe, stelle ich in den Dienst von was Größerem, indem ich sie teile. Mhm. Und bei mir sozusagen in meiner Seele Tag der offenen Tür ist, und zwar vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.
Wow, das ist großartig. Ich hab auch das Gefühl, immer mehr auch zu erkennen, wo so unsere Connection liegt. Ich habe manchmal, gerade in diesem Jahr, ist ein sehr herausforderndes Jahr gewesen. Wir haben auch im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, bei mir tatsächlich auf vielen verschiedenen Ebenen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich will es auch wirklich wissen. Da denke ich manchmal so, wenn ich durch Situationen gehe, guckst so auf die Situation zurück und denkst, ja, wo hast du dich da jetzt wieder rein manövriert? So nach dem Motto, ich bin so ehrgeizig zu wachsen, zu entfalten, irgendwie nicht für andere, sondern auch für mich. Ja, und wo ich so denke, ach Gott, manchmal machst du es dir aber auch nicht leicht, diese Wissbegierde von, wer bin ich eigentlich, und diese Suche. Bei mir hat das schon ganz früh angefangen, schon im Teenageralter. Kannst du dich erinnern, wann du gemerkt hast, so, oh, ich will irgendwie wissen, aber gar nicht so sehr erklären, so von dem, was ich vielleicht im Studium lerne, sondern ich will mehr wissen. Ich meine, du hast ja auch Profisport viel Kontakt gehabt und so, ja.
Ja. Ja, es war ungefähr 12, würde ich sagen. 12, 13 müsste das Alter gewesen sein. Also ja, ich war im Tennisleistungssport zuerst und bin später Profi geworden. Und im Tennisleistungssport war es immer so, da ich schon immer ein bisschen sensibel war auf ein paar Dinge, was mir immer als Schwäche ausgelegt wurde in dieser Welt. Ja, da merkst du auch, dass du in der falschen Berufswelt dich befindest, wenn du deine Stärken als Schwächen ausgelegt werden. Naja, auf alle Fälle hieß es dann immer, naja, wenn du scheiße spielst, musst du halt mehr trainieren. Du musst halt einfach fleißiger sein. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt es vielleicht auch. Und dann habe ich einfach mehr trainiert. Nur irgendwann nach der 6. Stunde am Tag merkst du halt, wenn du jetzt die 7. und die 8. auch noch trainierst, wirst du nicht mehr besser, sondern schlechter irgendwann. Also man kann sich auch übertrainieren, ne? Also kaputt trainieren. Und so ist es in vielen Dingen. Man kann auch zu viele Bücher lesen, man kann auch zu viele Seminare besuchen und so weiter. Eher die Qualität suchen an der Stelle. Und da habe ich für mich relativ früh, ich hatte viele Trainer eher aus dem, man würde heute sagen Ostblock wahrscheinlich, ne? Also polnische Trainer, tschechische Trainer, ungarische Trainer, also Leute mit einer schon sehr harten Arbeitsmentalität auch, ne? Das waren sehr fleißige Leute, die Ärmel hochkrempeln, und so waren meine Trainer auch von der Grundstruktur, von der Persönlichkeitsstruktur, und so habe ich das auch als Feedback bekommen, das ist der Approach zum Wachstum sozusagen, auch im Erfolg. Und ich habe für mich aber schon eben mit 12, 13 gespürt, so, das kann nicht die ganze Antwort sein. Da muss es noch irgendwas anderes geben. Und so habe ich mich dann tatsächlich schon in diesem Alter mit den ersten Büchern eingedeckt. So irgendwie damals Jim Lohr, die neue mentale Stärke und so weiter und so fort. Also tatsächlich nicht Jörg Lohr, weil den kennen ja manche. Ne? Jim Lohr, ein amerikanischer Sportpsychologe und so weiter. Und da habe ich das angefangen zu lesen und habe natürlich keine 10% verstanden, aber ich fand es interessant zumindest mal. Ne? Habe das dann so ein bisschen ausgecheckt und getestet und so weiter und habe dann schon festgestellt, ja doch, da gibt es noch mehr. Und das war dann einfach so sozusagen so der kleine Funken, der immer wieder gesprüht hat sozusagen, und irgendwann habe ich Feuer gefangen. Es hat ein bisschen gedauert, aber dann habe ich irgendwann Feuer gefangen und bin dann dem gefolgt, dass ich mir gedacht habe, da gibt es nicht nur mehr, sondern das ist eigentlich die Essenz, worum es da geht. Ne? Und also eigentlich praktisch Ursache-Wirkung wird verdreht sozusagen. Ne? Also nicht, wenn ich das auch noch mache, wird es noch ein bisschen besser, sondern wenn ich das mache, im Kern wird alles andere, was ich sonst auch noch mache, überhaupt erst wirkungsvoll sozusagen. Ne? Also meine ganze Technik, mein Talent, mein taktisches Verständnis und so weiter, auch im Sport, werden ja geprägt durch meine generelle Offenheit, ja, im Mindset, auch in der Seele, dass ich Dinge antizipieren und wahrnehmen kann. Auch im Profisport ist so, du musst ja Dinge antizipieren. Antizipieren ist ja eine Vorhersehung sozusagen. Du musst fühlen, was jemand macht, bevor er es macht. Das hat nichts mit Erfahrung und mit guten Augen zu tun und mit Reaktionszeit. Das ist eine seelische Komponente. Ne? Und das unterscheidet Top-Sportler eben auch von Nicht-Top-Sportlern. Und so ist es eben auch im Leben, dass wir auch Situationen, Dinge antizipieren können. Jetzt kommt das Thema Intuition. Emotionen ins Spiel, was nochmal ein bisschen was anderes ist als das Bauchgefühl aus meiner Sicht und. Und da einzutauchen in diese Welt und das zu erfahren und zu verstehen, das war was, das hat mich nicht mehr losgelassen und ich glaube, es wird mich nie wieder loslassen.
Bis heute nicht, ne? Ja, also spannend. Du hast auch davon gesprochen gerade, dass du das auch ein großer Shift in deiner Arbeit war, vielleicht sogar auch in deinem Leben, nehme ich an, dich zu zeigen mit deinen Schattenanteilen, ja, und auch in Kontakt und in Verbindung zu gehen. Da sind wir ja schnell auch bei dem Thema Authentizität und Echtsein. Und für mich ist es immer wieder spannend zu sehen, wie Menschen ihre Echtheit und Authentizität eintauschen gegen Erfolg im Außen. Ja, also im Sinne von, ich darf eben vielleicht diese Schwäche nicht zeigen und so weiter, weil das Bild und keine Ahnung und ich muss ja, ne? Warum glaubst du, spielt das Thema Authentizität so eine große Rolle und warum tun sich viele Menschen so schwer damit? Also aus psychologischer Sicht kann ich das erklären und auch mit den Grundbedürfnissen und so weiter. Ja, aber aus dem Erfahrungsraum würde mich super interessieren, wie du das wahrnimmst.
Ich glaube, es hat auch viel mit Prägung zu tun, ehrlich gesagt, warum sich viele schwer tun. Und zwar Prägung vielleicht von auch der Familie oder im sozialen Hintergrund, auch von den Religionen. Also ich glaube, das ist zumindest meine Erfahrung, auch viel Leid in der Welt entsteht, weil die Leute nicht so sein wollen, wie sie sind. Sie wollen immer anders sein. Sie wollen jemand anderes sein. Ja, und auch, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, in einer Welt, in der jeder versucht, wie jemand anders zu sein, das ist der größte Erfolg, du selbst zu sein. Und sie wollen nicht nur jemand anders sein oder anders sein, als sie bisher sind. Ja, also schöner, schlanker, erfolgreicher, vermögender, was auch immer, ruhiger, entspannter, meditativer, sondern sie möchten auch gerne woanders sein, als da, wo sie gerade sind. Ja, und das kommt daher, weil uns natürlich immer auch eingeredet wurde, dass es irgendwo etwas gibt, was besser ist als da, wo du gerade bist. Und deswegen, so ist das Leistungsprinzip ja auch entstanden. Also unsere ganze Leistungsgesellschaft ist auf dieser Philosophie aufgebaut. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Ja? Mhm. Also fleißig sein, ganz, ganz, ganz viel tun, dass du dann mal mehr haben wirst und dann auch jemand sein wirst. Also tun, haben, sein. Ja, viel tun, dann bist du mehr haben, dann wirst du jemand sein. Oder andersrum, ne, dann fängt man an, Zielcollagen zu machen. Also erstmal müssen wir wissen, was wir haben wollen, also möglichst viel haben wollen, dann auch möglichst viel tun, um dann wieder jemand zu sein. Aber wir stellen fest, das Sein kommt immer zum Schluss. Und ich würde es gerne einfach an den Anfang stellen und zu sagen, okay, wer bin ich denn überhaupt? Und wie möchte ich denn auch wirklich sein? Stichwort Authentizität heißt ja eben nicht, so zu sein wie jemand anders oder besser zu sein, sondern immer mehr ich selbst zu sein mit allen Anteilen. Also auch ja zu sagen zu den Schattenanteilen und zu den Unzulänglichkeiten und Schwächen und so weiter. Also zu allem, zum Gesamtpaket ja zu sagen. Das ist übrigens ein Aspekt, den nennen wir Liebe, Bedingungslosigkeit. Ja, Liebe heißt ja nicht verliebt sein. Verliebt sein ist ja ein Teilaspekt davon. Bei der Verliebtheit sagen sich die Leute, wie sie gerne wären, in der Liebe sagen sie sich, wie sie sind und sehen sie sich auch so, wie sie sind und das ist dann auch nachhaltig und tief und dauerhaft und zeitlos. Und wenn ich in mein eigenes Leben schaue, war es ehrlich gesagt auch so. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber jetzt auch in 24 war es für mich auch so, in der Phase, wo es dann mal ein bisschen schwieriger war, dass man sich schon auch manchmal zurückerinnert, mein Gott, überleg mal, wie wir 17 waren oder 18 waren. Was war das für ein Leben? Da hattest du ja gar keine Verantwortung im Endeffekt. Ne? Da
war, so ein Anteil sagt so, oh, wie schön waren das.
Ja, oder? Genau. So, mal wieder so leicht leben und keine Mitarbeiter, die dir durchfinanzieren musst und Vertriebsdinge machen musst und das und hier musst du nicht hin und da musst du nicht hin. Ach, und da wünscht man sich die guten alten Zeiten manchmal so ein bisschen zurück. Wenn ich aber jetzt mal zurückdenke, ganz ehrlich, wie ich mich gefühlt habe, wie ich 17 und 18 war, da muss ich sagen, da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass ich irgendwie im Glückstopf irgendwie jeden Tag aufwache und dass da schon alles da ist und dass ich gar keine Verantwortung und auch vor allem gar keine Probleme habe. Da hatte ich das Gefühl, naja, also ich kann wenig Entscheidungen treffen, ich habe viel zu wenig Kohle, ich bin vollkommen fremdbestimmt, ich kenne mich selber noch überhaupt nicht und da habe ich hingearbeitet auf eine Zukunft, in der ich dann endlich mal die Kohle habe, ein cooles Unternehmen habe, meinem Traumberuf folge und eine ideale Partnerin habe. Das heißt, ich habe mir eigentlich die Zeit gewünscht, in der ich heute übrigens gerade lebe. Weil ich habe nämlich meinen Traumberuf, ich habe ein tolles Unternehmen, ich habe eine wunderbare Partnerin und ich bin finanziell an einem sehr guten Punkt. So, das heißt, diese glorreichen Zeiten, von denen ich früher mal geträumt habe, sind jetzt, die nehme ich jetzt bloß nicht wahr, weil ich mal wieder die alten Zeiten zurückwünsche. Und so wünschen wir uns praktisch immer in einer Zeit zu sein, in der wir nicht sind, die guten alten Zeiten oder eine bessere Zukunft. Und die Religionen sagen ja sowieso, dass die eigentlich gute Zeit ja erst nach dem Tod beginnt, wenn du ein guter Christ, ein guter sonst irgendwas warst und am besten selbstlos natürlich, ja. Ne, genau, deine ganzen Bedürfnisse und Habseligkeiten aufgegeben hast, dann geht's Leben eigentlich erst richtig los. Und ich glaube, das ist ein Verbrechen. Ich glaube, dass es ein Verbrechen ist, Menschen das einzutrainieren, eintrichtern, dass sie dort, wo sie momentan sind, eigentlich nicht die wirkliche Erfüllung finden und dass sie erst woanders hinkommen müssten, egal ob zeitlich oder in der Persönlichkeit. Weil es gibt einen Kollegen von mir, der hat mal den Satz gesagt, wenn das wirkliche Leben, ja, also das erfüllte Leben nach dem Tod losgeht, warum bringst du dich dann nicht gleich um? Ja? Also das ist jetzt natürlich brutal, ne? Also würde ich so jetzt nicht sagen, ich zitiere. Ne? Aber ich sage bloß, der Gedanke ist schon ein bisschen, auch hat schon was, ne? Weil es ist wirklich so, alles, was wir suchen, finden wir dort, wo wir jetzt sind und genau in der Art, wie wir jetzt sind. Mhm. Und du musst nicht anders werden, es muss nicht eine bessere Zeit kommen, genau hier ist es jetzt. Ja? Oder um es auf den Punkt zu bringen, hört auf zu rudern, ihr seid an Land.
Total krass. Kommt mir gerade damit so das Gefühl, wenn du es schaffst, im Hier jetzt zu sein und dich zu erkennen und in deiner Authentizität zu sein und mit dir verbunden zu sein, erkennst du auch deine Schöpferkraft, dein eigenes Schöpfertum. Das ist, glaube ich, auch die Phase, in der wir beide jetzt gerade sind, ne, mit Unternehmen und keine Ahnung. Wir sind jetzt so angekommen in diesem Schöpfen. So, das bringt natürlich auch seine Herausforderungen mit sich, weil wir eben in dieser Welt leben und so. Und mit 17, 18 bist du halt eben noch nicht in dieser Schöpferkraft angekommen, weil du vielleicht das Bewusstsein noch nicht hattest oder ich auch nicht. Kann mich auch damit sehr identifizieren. Jetzt ist spannend, weil die Religionen beziehen ja die Schöpferkraft auf jemand anderen.
Ja.
Auf die Personifikation von Gott oder von wie auch immer, sodass wir dem hinterherren und den glorifizieren. Und da wollen wir hin, kommen wir aber eigentlich nie. Erst nach dem Tod kommen wir dahin, weil wir wieder Bekanntschaft mit Gott machen und so weiter. Das heißt ja eigentlich auch, jetzt, wenn wir das mal so zusammenfassen, Glück und Erfüllung zu finden und die eigene Schöpferkraft zu finden, bedeutet deine eigene Göttlichkeit in dir zu erkennen, jetzt in diesem Moment. Jetzt,
so ist es.
Wo wir jetzt gerade sind. Boah, kriege ich total Gänsehaut, finde ich super spannend. Und wenn wir das projizieren dann auf sein Tun haben, aus diesem Moment heraus, in dieser Verbindung heraus, jetzt dein Leben zu bestreiten, jetzt die Entscheidung zu treffen und so weiter, vermutlich, also ich empfinde das als den wahren Lebensweg halt irgendwie, ja. Auch wenn es weh tut, das will ich nicht abstreiten, ja, immer wieder.
Ja, es heißt ja auch, wir sind alle Geschöpfe Gottes. Ja, jetzt mal Gott, mal unreligiös, aber alle Geschöpfe Gott. Was wäre denn eigentlich, wenn die Geschöpfe und der Schöpfer das Gleiche ist?
Eins ist.
Und das ist aus meiner Erfahrung so. Und ich glaube, auch weil du es angesprochen hast mit dem 18-Jährigen, da konnte man noch nicht so in seiner Schöpferkraft sein. Das nehme ich auch so wahr. Allerdings muss man sagen, haben wir natürlich damals auch schon die ganze Zeit geschöpft. Also man kann nicht nicht schöpfen, weil man nicht verursachen kann, auch weil du bist ja in jeder Sekunde deines Lebens ein Wesen, das ja was zum Ausdruck bringt. Du verursachst ja die ganze Zeit ja auch Karma. Durch das, wie du denkst, durch das, wie du fühlst, durch das, was du hörst, durch das, was du sagst, durch das, was du auch nicht sagst. Das heißt, alles, was du tust und auch nicht tust, ist ja eine Ursache und führt ja sozusagen, ist ja ein Schöpfungsprozess, weil du etwas in die Welt bringst, durch das, wie du bist, einfach durch das, dass du da bist. Ja? Und ich glaube, der Unterschied, der jetzt eben entstehen kann, auch durch diese Arbeit, ist, dass wir sozusagen bewusster schöpfen. Mit 17, 18 haben wir sehr unbewusst geschöpft die ganze Zeit und somit eben vogelwild. Und jetzt können wir sozusagen durch diese Bewusstseinsarbeit, die du ja auch machst mit deinen Leuten, zu einem bewussten Schöpfer oder Schöpferin werden, um das zu erschaffen, was wirklich stimmt an der Stelle oder was eben auch gebraucht wird in dem Moment, in dieser Zeit, in dieser Qualität. Und das ist eben eine Form von Bewusstheit. Also es geht eben nicht darum, eine Fähigkeit größer zu machen, sondern in Kontrolle zu kommen über eine Fähigkeit. Und auch unser Intellekt, unsere Intelligenz, die uns ja im Wesentlichen von den Tieren ja unterscheidet, weil genetisch sind wir ja zu 98-99% ziemlich identisch, zumindest mal mit dem Schimpansen, aber offensichtlich können wir andere Dinge erschaffen auf der materiellen Ebene als diese Tiere. Ja, der Unterschied ist nicht die Genetik, sondern der Intellekt. So, und diesen Intellekt, wenn ich nicht kontrollieren kann, dann wird er zur Waffe. Ja, und viele Menschen haben einfach keine Kontrolle. Das ist wie ein Kind, wenn du am Frühstückstisch sitzt und da ist ein scharfes Messer und ein zweijähriges Kind nimmt das Messer in die Hand, werden alle am Tisch relativ schnell nervös. Ja, und nicht, weil das Messer gefährlicher ist als davor, sondern es ist in der Hand von einem Menschen, der eben noch nicht bewusst ist, was es ist, nicht bewusst ist und nicht bewusst kontrollieren kann, was mit seiner Hand immer so macht und dann sich oder andere verletzen kann dabei. Und das ist auch mit einer spirituellen Intelligenz, die uns ja allen innewohnt, auch so, wenn wir uns bewusst werden, was wir da eigentlich haben und was wir sind und das dann eben auch bewusst lernen können zu kontrollieren, in Anführungszeichen, also zu nutzen, dann wird eben was Wunderbares draus und die meisten Leute verletzen sich mit ihrer Intelligenz den ganzen Tag selber.
Und wo du das Thema Kontrolle ansprichst, ist für mich auch sehr spannend zu sehen, dass Kontrolle vielleicht auch einfach falsch gelernt wird. Also es wird versucht zu kontrollieren, meine Sicherheit in der Zukunft oder jetzt nicht aus der Kontrolle zu geraten, was meine Gefühle angeht. Und dann gewinnt das so eine Starrheit. Und was Menschen ja erstmal lernen dürfen, ist, diese Form von Kontrolle abzugeben, zu wissen, ich kann nichts, kann keine Sicherheit irgendwie kontrollieren oder was auch immer. Die Welt funktioniert in Mechanismen, das ist alles auch okay. Diese Kontrolle loszulassen, die Kontrolle, über die du gerade sprichst, ist eine komplett andere Kontrolle. Das ist letztendlich dann wirklich Bewusstsein, ja? Zu wissen, in dem Bewusstsein kann ich auf alles reagieren und mit dem Fluss gehen. Und dann sind wir vielleicht im Taoismus, ne? Das Tao, tun im Nicht-Tun. Ja? Und ja, ist krass.
Also, ja, Kontrolle vielleicht im Sinne einer Balance sozusagen, nicht im Sinne eines Festhaltens und Ziehens und hin und her, sondern eher im Sinne einer Balance, dann bin ich in Kontrolle, wenn ich im Balance, im Gleichgewicht bin. Ne?
Und es ist spannend, weil wenn man die großen Mächte, sag ich mal, anschaut, spielt der Kontrolle eine ganz wichtige Funktion, ja, in dem Führen von Massen zu kontrollieren. Und das ist ja, wir haben uns das ja nicht ausgedacht, wie wir unser Leben kontrollieren, sondern es ist eben auch, was mit uns gemacht wird. Mhm. Und aus dieser Kontrolle auszubrechen, und Bewusstsein heißt ja auch nicht, ich erkenne das und ich schieße jetzt dagegen. Ja, das ist ja auch, wir erleben so viele Dagegenbewegungen in den letzten Jahren seit Corona und was weiß ich nicht. Und ich gebe lange nicht mit allem, um Gottes Willen. Aber ich finde diese Gegenbewegung auch immer sehr schwierig, weil es dich auch nicht in die Schöpferkraft und in die Selbstermächtigung bringt.
Absolut richtig, absolut richtig. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man sich auf seinem spirituellen Weg bewusst machen darf. Es gibt immer wieder Interesse daran, Menschen eben aus der Balance zu bringen, dass sie nicht selbst in dieser Art von Kontrolle sind. Und deswegen wird das, glaube ich, auch von außen sehr stark auch getriggert, Disbalancen immer wieder zu erzeugen, damit man von außen eine scheinbare Kontrolle anbietet, die Leute, die eben nicht in der Balance sind, an der sie sich orientieren können. Aber die eigentliche wahre Balance findet nur in dir statt. Und deswegen darf jeder seine Wahrheit selber finden und nicht da draußen, weil das ist wirklich ein Inside-Job an der Stelle.
Ja. Ich würde so gern zum Schluss noch eine Sache ein bisschen abrunden, so dieses Thema Ankommen. Zurück zu dir, bei dir selbst ankommen. Wie empfindest du das für dich? Bist du, ich mach's vielleicht ein bisschen einfacher, fühlst du dich auf gewisser Weise angekommen in deinem Leben, in deinem Wirken, in deinem Sein? Wie fühlt sich das für dich an, ankommen? Kann man überhaupt irgendwo ankommen?
Ich glaube, es gibt kein Ankommen, weil man ja gar nicht, also Ankommen würde ja bedeuten, dass ich nicht da bin, sozusagen, wo ich sein soll, sozusagen. Ne? Also man kann nicht drin sein, weil man nie draußen war außerhalb vom Leben. Ne? Man kann eben nur in der Balance sein oder nicht. Also ich empfinde mich als auf der Reise und fühle mich aber sehr wohl auf dieser Reise. Also wenn du so willst, in gewisser Weise angekommen, im Sinne von akzeptiert und angenommen, auf diesem Weg, auf dem ich jetzt gerade bin. Dieser Weg läuft so, wie ich ihn gerne auch, wie ich ihn annehmen kann. Ne? Also ich fühle mich eher angenommen, ich fühle meinen Weg als angenommen, aber nicht als angekommen, weil es gibt ja kein Ziel. Ankommen würde ja bedeuten, dass es irgendwann einen Zielpunkt gibt. Mhm. Und das Leben ist eben keine Reise von A nach B. Ne? Es gibt kein Ziel.
Wie fühlt sich das an, darüber zu sprechen, kommend aus dem Profisport, wo es um Ziele geht und, ja, und keine Ahnung, wo du vielleicht auch im Mentalcoaching ganz viel gemacht hast und Ziele auch ein Thema war. Wie fühlt sich das heute an, darüber
zu sprechen? Da sagst du was. Das war eine meiner schwierigsten Aufgaben. Aus dieser Denkwelt, die halt unfassbar in Zielen, in Projekten, in Blöcken und so weiter unterteilt ist, da ein bisschen sich davon zu befreien. Und das heißt ja nicht, dass man sich keine Ziele setzen
Wollte ich gerade sagen. Ne? Ich meine, gerade Unternehmertum, All die ganzen Dinge, da gehören Ziele ja auch irgendwie mit dazu. Ne?
Das ist absolut, so. Genau. Deswegen, Spiritualität, wie gesagt, schließt ja nichts mit aus. Es ist nicht falsch, sich Ziele zu setzen, Ergebnisse zu erzielen, erfolgreich sein zu wollen. Das ist alles Teil des Prozesses. Aber im Leben, auf dieser Ebene, gibt es kein Ankommen, gibt es kein Ziel, weil das Leben zu leben ist sozusagen in Anführungszeichen das Ziel. Ja, das Ziel ist kein Punkt, sondern das Ziel ist eine Seinsqualität an der Stelle auch. Ne?
Großartig. Steffen, so zum Schluss, was bewegt dich aktuell am meisten und was ist vielleicht so eine Botschaft, die du den Hörern, die jetzt hier knappe Stunde geduldig mit uns waren, was dir so auf der Seele brennt. Vielleicht auch ganz aktuell. Ich meine, da passieren so viele Dinge.
Ja, also was mich wirklich bewegt, ist die nächsten 2-3 Jahre, die jetzt so auf uns zukommen. Ich sehe es, dass jetzt auch 2025, aber auch die 1-2 Jahre danach wirklich Schicksalsjahre werden. Es gibt ein kollektives Schicksal, man könnte auch sagen ein kollektives Karma. Das heißt auf gut Deutsch gesagt, jede Generation hat ihre Aufgaben. Die Generation meiner Eltern hatte ihre Aufgaben, die Generation der Großeltern hatte ihre Aufgaben und unsere Generation hier hat jetzt auch seine Aufgaben und die sind nicht kleiner, vielleicht sogar in gewisser Weise größer als die Aufgaben der Vorgenerationen. Und ich sag's mal so, wer die nächsten 2-3 Jahre schläft, hat dann noch 20, 30 Jahre Albträume. Mhm. Und das muss man sich klar machen, dass es darum geht, jetzt wirklich aufzuwachen und hinzuschauen, weil dieses kollektive Karma wird sich in einer Art und Weise entladen, wie wir das jetzt ja auch schon sehen, wo es erstmal eben chaotisch und turbulent wird, weil es eben Teil der Auflösung eines alten Systems, einer alten Welt ist und bis die neu steht und da wieder Stabilität und Struktur drin ist, wird es dauern. Bedeutet, du bist Teil von diesem Boot und das ist wie bei der Titanic. Wenn der Systemschaden da ist, weil wir den Eisberg schon lange gecrashed haben, dann ist es egal, ob du gerade in der ersten Klasse sitzt und noch dein Kaviar irgendwie futterst oder ob du in der dritten Klasse gerade noch mit den Ratten tanzt. Alle werden früher oder später ein Rettungsboot brauchen. Und dieses Rettungsboot ist etwas Inneres. Ne? Und natürlich darf jeder schauen, okay, was ist der richtige Beruf, was ist der richtige Job, was ist der richtige Partner, was ist der richtige Wohnort, alles gut, aber die Lösung wird nicht sein, dass jetzt alle irgendwo auf eine thailändische Insel auswandern oder nach Dubai gehen. Die Aufgabe wird sein, dass du zu dir selbst kommst und dass du verstehst, dass es nicht nur ein kollektives Karma, sondern auch ein individuelles Karma und somit nicht nur ein kollektives Schicksal, sondern auch ein individuelles Schicksal gibt. Und deswegen kümmere dich um dein Schicksal, mach diese innere Arbeit und vergiss die äußere dabei nicht. Vergiss aber auch in deiner ganzen äußeren Welt die innere Welt nicht. Komm auch hier in Balance und betreibe wirklich Persönlichkeitsentwicklung im wahrsten Sinne des Wortes, also wirklich die Entwicklung und nicht nur einen Kopf vollstopfen mit neuen Informationen. Ja. Aber die Frage nämlich nach diesem Podcast ist jetzt nicht nur, ob dir die letzte Dreiviertelstunde gefallen hat, sondern was die nächste Dreiviertelstunde daraus passiert. Und das entscheidet nämlich über den weiteren Verlauf des Lebens, was wir aus dem machen, was wir schon haben und nicht, wie viel wir noch bekommen von dem, was uns hoffentlich irgendwann mal hilft. Ich glaube, dass jeder in seinem Leben momentan an einem Punkt ist, wo er schon alles hat für das, was er als nächsten Schritt braucht. Und das ist meine Botschaft, dass du mit dem arbeitest, was du jetzt hast, dir dabei gerne auch Hilfe holst und dann sehen wir uns auf der Reise sozusagen bei der nächsten Station wieder.
Das ist großartig. Steffen, ich habe jeden Moment genossen mit dir hier. Das ist wirklich sensationell. Es schwingt sehr. Jedes Wort, was du sagst, kann ich einfach, ja, resoniert unglaublich. Und ich denke, dass es den Hörern auch so gegangen ist jetzt in der letzten fast Stunde. Danke für deine Zeit. Ich wünsche dir, ja, dass du die nächsten 2-3 Jahre der Leuchtstern bleibst, der du jetzt aktuell auch gerade bist für die Menschen und dass du viele erreichst. Wir werden natürlich alle Links zu dir in die Shownotes packen, dass Menschen auch den Weg zu dir finden. Und ich freue mich, wenn unsere gemeinsame Reise auch weitergeht. Tatsächlich, mal gucken, wir lassen einfach entstehen. Ich denke, wir sind hier auf einer sehr gleichen, wenn nicht sogar auf der identischen Mission unterwegs und freue mich, dass wir uns hier auch in der Stunde wieder gefunden haben. Also vielen Dank. Und danke da jetzt dir. Kurz vor Weihnachten ist, frohe Weihnachten. Ja, der Podcast wird ja, später genau. Erst kommen, aber ja, eine schöne Zeit dir.
Ja, danke dir auch und schön, solche Reisebegleiter wie dich zu haben, auch in der Branche. Das macht große Freude und du bist auch ein großes Licht in dieser Welt. Und deswegen ist es schön, so jemand zu begegnen. Vielen Dank auch für deine Arbeit. Wir machen beide den gleichen Beruf.
Ich danke dir sehr. Freut mich sehr. Bis bald, ja.
Danke dir. Ciao. Tschüss.